Es ist Dienstag, der 2. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek.
Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli. Und auch an diesem Dienstag nach einem langen Osterwochenende gibt es wieder immens viele Themen, die nur darauf warten, von uns besprochen und seziert zu werden. Und ich sage einen schönen guten Morgen, Jasmin.
Guten Morgen, Markus.
Bist du auch froh, dass jetzt irgendwie diese bleierne Zeit der Festtage vorbei ist?
Nee, ich liebe ja freie Tage. Ich finde das ganz toll. Dann kann man all die Dinge nachholen, die man vorher nicht gemacht hat. Steuererklärung, putzen. Ja, weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, hast du ja optimal genutzt, die freie Zeit.
Genau, Jesus ist auferstanden und ich habe die Wohnung geputzt.
Aber so, kennst du nicht dieses Gefühl als Mensch, der irgendwie Aktualität auch mag und irgendwie auch damit und davon lebt, dass es sich so ein bisschen wie eine bleierne Zeit anfühlt?
Ja, voll. Manchmal verfluche ich meinen Job und dann merke ich in solchen Zeiten in der Tat, dass ich das doch ganz gerne mache. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, nach 2 Wochen wieder mit dir zu sprechen.
Ich mich auch. Und jetzt hauen wir sie eine nach der anderen raus.
Yes.
Die absoluten Top-News. Und wir beginnen hiermit.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Ex-Verkehrsminister Scheuer verlässt Bundestag, so berichtet es die Tagesschau. Der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sein Bundestagsmandat niedergelegt und scheidet damit vorzeitig aus dem Parlament aus. Zitat: Nach dem heutigen 1. April 2024 lege ich mein Mandat als Mitglied des Deutschen Bundestags nieder. Das teilte der CSU-Politiker gestern mit. Zu seinen Zukunftsplänen äußerte sich Scheuer nicht. Der Bundestag bestätigte den Schritt auch. Scheuer habe sein Mandat mit Wirkung 1.4. niedergelegt, hieß es auf Anfrage. Es handele sich nicht um einen Aprilscherz. Nach der Bundestagswahl 2018 wurde Scheuer bekanntlich Bundesverkehrsminister. Sein Name ist seitdem untrennbar mit der gescheiterten PKW-Maut verbunden, dem einzigen Prestigeobjekt von Horst Seehofer, das sich dann aber zu einem zig Milliarden teuren Debakel entwickelte. Und meine erste Frage an dich, Jasmin, hast du auch zuerst an einen Aprilscherz gedacht, als es am 1. April hieß, Scheuer ist ab sofort raus?
Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, es passt auch zu ihm, dass er diesen guten Witz noch mitnimmt. Deswegen, ich dachte so, okay, damit könnte man halt ungut scherzen. Also für ihn wäre es einfach, glaube ich, richtig schlimm gewesen, hätte er das als Aprilscherz gemacht, weil ich glaube, die negative Lawine hätte er es dann aufgelöst, die wäre einfach sehr schlimm gewesen. Deswegen gut, dass es kein Aprilscherz ist. Aber ja, ich habe kurz gedacht, auch schade, andere Leute bestimmt nicht, aber ja. Vielleicht löst das ja doch noch auf. Vielleicht hat er eine riesen Aktion gemacht, um zu zeigen, wie Medien funktionieren. Aber wenn der Bundestag es sagt, dann ist es wahrscheinlich sehr endgültig.
Okay, aber dass er es zum 1.4. platziert hat, einem Feiertag, also an dem Tag, das hat auch überhaupt nichts mit dem Parlamentsbetrieb zu tun, das war natürlich so ein vermeintliches Augenzwinkern vom doch lustig, oft lustigen Andi gewesen, oder?
Warum sagst du das denn so mit so einem Unterton, Markus?
So ein leicht süffisant scherzhafter Unterton.
Nee, also es gibt ja, man könnte ja jetzt eigentlich das als Anlass nehmen, mal so ein Best of Andi Scheuer zu machen.
Bei mir wäre das kurz vorbei. Schieß los.
Nee, man kann ja, also er war ja nicht nur Bundesverkehrsminister, ne? War ja fast 2 Jahrzehnte im Bundestag, Generalsekretär, legendär seiner eigenen Partei. Dann war er Staatssekretär.
Okay, ich merke, du hebst hier wirklich zu richtig.
Nee, man kann ja auch mal würdigen, wenn sich jemand sich in der Politik so engagiert hat, kann man ja auch trotzdem mal das Gute hervorheben. Er war halt eben 4 Jahre Bundesverkehrsminister, aber es gab ja auch eine politische Karriere davor und danach. Da kann man ja mal kurz sagen. Und das Legendärste, und damit assoziiere ich ihn, glaube ich, bis ich sterbe, ist Grill den Scheuer. Im Bundesverkehrsministerium. Dieses Format ist für mich einfach pur Andi Scheuer. Da hat er sich einfach von Leuten grillen lassen, hat sich hingestellt mit dem Mikro und hat das so wahnsinnig beworben. Und es hatte was von so einer Late-Night-Show, von so einem Satireformat bei Funk. Und es war einfach herrlich. Damit assoziiere ich den Mautverkehrsminister. Ist das in Ordnung?
Total. Also für so eventfixierte Politikbetrachterinnen wie dich ist das natürlich irgendwie ein Traum gewesen, dieser Andi Scheuer. So spießige, verkniffene Politikbetrachter, die erinnern dann eher so an die weit über 200 Millionen, die er durch vorgezogene Mautabschlüsse, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hätten abgeschlossen werden müssen, einfach mal dem Steuerzahler hinterlassen hat.
Ja, das stimmt. Aber gut, dass wir hier die Dualitäten ausspielen.
Jetzt aber nochmal die Frage an dich, die ja Andreas Scheuer immer schon zu schätzen und zu würdigen wusste. Und ich glaube, ihr hattet auch einen vernünftigen Draht. Deshalb kannst du uns jetzt, glaube ich, exklusiv sagen, warum er denn nun raus ist.
Naja, also realpolitisch gesehen war das höchste Amt, was er hatte, natürlich dann vorbei. Und es war auch irgendwie klar, dass es nicht noch eins kommt. Und ich glaube,
er ja wirklich, das muss man ja sagen, bei allem Scheiß, den er rund um die Maut gemacht hat und zum Teil auch machen musste, auf Druck von ganz oben, er war schon richtig begeistert für dieses Thema und für das Verkehrspolitik. Also er wirkte da in seinem Ministerium, habe ihm auch Besuch, oft wie ein kleiner Junge, der übersprudelte vor Sachen, die die Technik und die Entwicklung jetzt schon wieder hervorbringen.
Ja, voll. Ist eine legendäre Szene, einmal im ICE. Und er konnte mir, wir sind an Baustellen vorbeigefahren und er konnte mir jede Baustelle benennen und was da gemacht wird. Es war insane. Und das, wenn er über Flugtaxis redet, meint er das auch ziemlich ernst. Und ich glaube, auch mit Blick auf seinen beruflichen Weitergang könnte das durchaus etwas sein, was er weitermacht. Also,
er wird so Flugtaxi-CEO, ne? Das wäre meine Vermutung.
Der ist ja gerade Präsident der Asienbrücke. Vielleicht macht er was international. So ein International-Typ.
Mit dem Flugtaxi nach Asien.
Das ist sie jetzt. Die Wende.
Graslegal. 1500 Cannabis-Fans feiern am Brandenburger Tor in Berlin. Und dort haben sie nämlich mit einem sogenannten Smoke-In ab Mitternacht die neue Freiheit gefeiert. Die Polizei hat gesagt, dass die Lage sehr ruhig geblieben ist. Konnte man auch auf diversen Videos sehen. Mit der Legalisierung von Cannabis für Erwachsene hat in Deutschland damit gestern eine neue Ära der Drogenpolitik begonnen. Der Besitz bestimmter Mengen Cannabis, der private Anbau und der Konsum der Droge auch in der Öffentlichkeit sind für Personen ab 18 Jahren unter Auflagen erlaubt. Die Ampelkoalition hatte entsprechende Gesetzesänderungen gegen große Widerstände auf den Weg gebracht. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion nannte die Legalisierung in ihrer jetzigen Form ein Risiko für die innere Sicherheit. Wörtlich sagte er, wir werden sie nach einem Regierungswechsel rückgängig machen. Mhm. Markus, meine erste Frage. Mhm. Warst du am Brandenburger Tor und hast deine neue Freiheit genossen?
Wirklich gar nicht. Hätte ich davon erfahren, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dorthin zu gehen. Ich fand, ich sag mal, die Bilder jetzt aus rein ästhetischen Gründen auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, schade, dass ich nicht dabei war. Also das war schon irgendwie so ein optisch so ein Gathering von nicht mehr ganz so frischen. Aber ich verstehe schon.
War das gerade Age-Shaming, Markus?
Nenn es, wie du willst. Ich verstehe schon, für die Leute, die da Jahre oder Jahrzehnte für gekämpft haben, dass das ein besonderer Moment war, den sie auch quasi symbolisch begehen sollten. Ich zitiere hier einfach mal Henry Plotke, Mitglied beim Deutschen Handverband. Der wurde dort interviewt und der sagt, wir können uns endlich zeigen, wir müssen uns nicht mehr verstecken. Und das quasi, also seine Tüte anzuzünden vor dem Brandenburger Tor, vor Kameras in aller Öffentlichkeit und keine Sorge oder Angst mehr zu haben, das war natürlich ein demonstrativer Moment und für Leute, für die Cannabis ein beträchtlicher Teil des Lebens ist, der eigenen Existenz und davon gibt es ja wirklich einige, für die war es wirklich ein großer Tag und das Gefühl, als hätten sie jetzt endlich die Freiheit, die sie verdienen, bekommen.
Also ich will jetzt nicht böse klingen, aber dieses, wir können uns endlich zeigen, wir müssen uns nicht mehr verstecken, da würde man jetzt, wenn man die Kardashians zitiert, könnte man sagen, there are literally people dying. Ne? Also ist natürlich jetzt die Frage, was für ein hohes Gut die Leute sich da erkämpft haben. Ich muss ehrlich sagen, ich fand auch dieses Video, du hast gerade eben schon gesagt, ist ja jetzt nicht die Droge, die am seltensten und am unentdecktesten konsumiert wird. Ne? Also ich fand es irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, wie ich das äußern soll, aber vielleicht ist das ja auch nur von kurzer Dauer und dieses Zitat muss der Plotke wieder zurückziehen, falls die Union nächstes Jahr in Regierungsverantwortung kommt. Glaubst du dann, das war dann so ein Jahr Spaß und dann ist wieder vorbei?
Also jetzt nochmal richtig durchziehen, bevor Friedrich Merz übernimmt. Also ich habe da keine Zweifel, dass die Union fest entschlossen ist, dagegen weiter vorzugehen und wenn sie die Chance haben, hier auch rückabzuwickeln. Also ich glaube, sie haben es auch erkannt, dass das so ein gutes Thema ist, um einen Unterschied zu machen und vermeintlich für Recht und Ordnung zu sein, wobei in der Argumentation natürlich auch übersehen wird, dass das Ziel zumindest der Regelung, ob es gut ausgestaltet ist, sei nochmal dahingestellt, es ist quasi sehr viel an Kriminalität, Beschaffungskriminalität, Handelskriminalität, das quasi auch zu beenden. Aber es ist ein schwieriges Feld. Ich finde, beide Seiten haben hier gute Argumente und es
also ich
ist ja jetzt...
Also ich muss sagen, nochmal mit Blick auf die Union, dass man sich da nicht andere Punkte greift, um das politisch zu instrumentalisieren, verstehe ich gar nicht. Also es gibt jetzt so ein, ne, das bedroht unsere innere Sicherheit und das ist irgendwie nicht cool, das ist gefährlich. Und dieses Wort gefährlich, wusste man, man müsste auch mal eine Erhebung machen bei der Jungen Union, wie viele von denen kiffen. Wobei, es gibt ein paar junge CDUler, die so Anti-Cannabis-Club-Hoodies tragen, das muss man klar sagen. Aber da habe ich das Gefühl, da wird das einfach so als Nebelkerze verwendet, weil es gar keine innerlichen Anwendungspunkte gibt, mit denen die argumentieren. Deswegen finde ich es ein bisschen läppsch, würde man zumindest sich auf 2-3 Punkte einigen, die man gemeinsam nach außen trägt, könnte man das ja inkludieren. Da gibt es ja zahlreiche Sachen, ne? Wie geht man damit weiterhin im Straßenverkehr um und etc. Und wie will man kontrollieren, ob jemand wie viel besitzt und auf welche Leute wird vielleicht auch geguckt, wird vielleicht mehr auf migrantische Leute geguckt, wie ändert sich eigentlich das Bild der Kriminalisierung in der Gesellschaft? Da gibt es ja viele Punkte.
Wobei es das Racial Profiling natürlich schon vor diesem Liberalisierungsgesetz gegeben haben soll.
Das stimmt.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Havanna-Syndrom: Setzen russische Agenten Mikrowellenwaffen gegen US-Diplomaten ein. So lautet die Überschrift des Spiegel. Rasender Kopfschmerz, Übelkeit und Schwindel. Weltweit wurden US-Spione in den vergangenen Jahren Opfer des mysteriösen Havanna-Syndroms, für das es bisher keine Erklärung gab. Recherchen des Spiegel, des russischen Investigativportals The Insider und des US-Fernsehmagazins 60 Minutes legen nun nahe, dass dieses Syndrom auf Angriffe mit Mikrowellenwaffen zurückzuführen ist. Die Recherchen zeigen, dass russische Geheimdienstler an solchen Waffen geforscht haben. Den Rechercheuren gelang es zudem, mögliche Täter zu identifizieren. Diese finden sich mutmaßlich in den Reihen russischer Geheimdienste. Sie arbeiten in einer der berüchtigsten Sabotage- und Killereinheiten des Militärgeheimdienstes GRU, der Einheit 29155. Und einiges spricht dafür, dass diese russischen Agenten auch schon auf deutschem Boden zugeschlagen haben. So soll es bereits im Jahr 2014 Angriffe im US-Konsulat in Frankfurt gegeben haben. Ja, also das klingt jetzt irgendwie wie eine Riesengeschichte aus dem Reich der Verschwörungstheorien. Aber was diese Kooperativrecherche gemacht hat, es hat es wirklich, also viele Indizien zutage gebracht. Havanna-Syndrom heißt es, weil dass erstmals ein CIA-Mitarbeiter, der im Dezember 2016 in Havanna stationiert war, über die eben genannten Symptome geklagt hat. Danach wurde es benannt. Danach wurde es auch bekannt und viele Leute haben sich gemeldet und gesagt, Ähnliches habe ich auch seit dem und dem Zeitpunkt. Und es gab eine riesige Zahl von Leuten, die beruflich irgendwie mit Russland, mit russischen Spionen etc. zu tun hatten. Also schon eine sehr, sehr mysteriöse, aber hier auch in Teilen beglaubigte Theorie.
Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal gelesen habe und das Wort Mikrowelle, da dachte ich, es geht irgendwie um vergiftetes Essen oder so. Also ich war
ging
wirklich
um deine Küche, ja.
Genau, ich habe mich kurz gefragt, was das ist, aber ja, also es geht ja hier auch um Leute, die ihre Karriere danach beenden mussten. Also es ist ja auf jeden Fall irgendwie was Kleines, was nicht so viele Leute betrifft, aber sowas macht mir dann wieder wahnsinnig Angst, Stichwort Verschwörungstheorien, dass ich so denke, gut, vielleicht ist das manchmal alles gar nicht so abwegig, was man online liest. Weil wenn man sowas im Vergleich hat, dann kriege ich schon manchmal einfach Panik. Aber Gott sei Dank arbeite ich ja bei keinem Geheimdienst. Deswegen schön, dass man da das jetzt irgendwie ein bisschen fester setzen konnte, was das ist. Kann man denn, das habe ich jetzt noch nicht daraus gelesen, kann man sich da irgendwie gegen schützen? Kann man sich Alufolie aufsetzen, um die Mikrowelle zu bekämpfen? Ich weiß es nicht.
Nee, also klingt jetzt lustig, aber ich glaube nicht. In dem Text ist jedenfalls sowas nicht genannt. Und ich meine, die Folgen, du hast es selbst gesagt, für die Betroffenen sind enorm. Also es haben sich wohl rund 1500 potenziell Betroffene gemeldet, die meisten davon, wie gesagt, in einem Russland-Kontext arbeitend. Und über diese Einheit, also diese Spezialeinheit der Russen 29155, das sind wirklich Männer fürs Grobe, ausgebildet für heikle Operationen, meistens im Ausland. Und nach Einschätzung westlicher Sicherheitsbehörden führen sie seit Jahren eine Art Schattenkrieg in Europa, reisen oft einfach mit Touristenvisa ein und bedienen sich dabei falscher Identitäten. Und das ganze Ziel ist natürlich, dass wir auch über Cyberangriffe, andere Spionageoperationen immer wieder hören, den Westen zu schwächen, zu destabilisieren, zu verunsichern, Unsicherheiten schaffen. Und das tust du natürlich auch, indem du die körperliche Unversehrtheit von Leuten, die vielleicht im wichtigen Positionen in gegnerischen Geheimdiensten arbeiten.
Bitte empören Sie sich jetzt.
DFB-Team Nazi-Eklat um Trikot. Adidas schränkt Verkauf ein, das berichtet Watson. Ein weiteres Trikot-Debakel, denn der Sportartikelhersteller Adidas hat auf Kritik am Design einer Nummer des neuen Trikots der Fußballnationalmannschaft reagiert und will den Verkauf entsprechend anpassen. Zitat, wir werden die Personalisierung der Trikots in unserem Online-Store sperren, sagt Adidas-Sprecher Oliver Brüggen der Deutschen Presseagentur. Der Grund für diesen Schritt, im neuen Design erinnert die Trikotnummer 44 an die Runen der Schutzstaffel SS aus der Zeit des Nationalsozialismus. Also von Pink und links gehen wir in die andere Richtung und haben einen weiteren Trikotskandal. Hast du dieses T-Shirt gesehen, Markus, und kannst du bestätigen, dass diese 44 wahnsinnig an das SS-Zeichen erinnert?
Es ist wirklich frappierend. Ich habe auch da erst an einen Aprilscherz geglaubt. Wie man heutzutage gerade als Hersteller aus Deutschland die vier so typografisch anordnen kann, wie es Adidas auf diesem deutschen Nationaltrikot, darüber dann auch noch die Deutschlandfahnen, Farben getan hat. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Das muss ein komplett geschichtsvergessener Designer gewesen sein. Und alle, die in der Hierarchie bei Adidas arbeiten, ebenso, das hätte jemand auffallen müssen. Es ist total augenscheinlich. Und ehrlich gesagt, also wenn es ums Nationaltrikot geht, dürfte der DFB auch vorher einen kleinen Blick drauf gehabt haben. Und es ist niemandem aufgefallen. Ich glaube, die ersten Signale kamen, als am vergangenen Wochenende bei den Testspielen die deutsche Nationalmannschaft mit den neuen Trikots auflief. Und da hatte zwar keiner die 44, also die wirklich wie das Doppel-S aussieht, an, aber zum Beispiel Jonathan Tah mit der Nummer 4. Und da ist wohl den ersten Zuschauern aufgefallen, sieht diese 4 nicht etwas komisch aus? Und dann haben doch einige mal genauer hingeschaut. Und du kannst dir das ja, wenn du so ein Trikot haben willst, auch online quasi alles so anzeigen lassen, was du dir hinten drauf drucken lassen willst. Und da gab es wohl auch die ersten Bestellungen, die zum Beispiel als Name oben drüber Führer bestellt haben. Und dann die 44, schöner nationalsozialistischer Gag. Immerhin, Adidas hat reagiert. Es ist jetzt nicht mehr möglich, ein Trikot mit dem Namen Hitler oder Führer zu beflocken. Das entspricht nicht den Richtlinien des Konzerns. Und die Rückennummer 44 sollte wohl auch schnellstmöglich gesperrt werden. Offenbar überlegt man inzwischen auch, die ganze 4 jetzt einfach mal neu zu gestalten. Aber aktuell kann man die alte 4, die wie die SS-Runen aussehen, wohl auch nicht mehr bestellen.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, also man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht haben sie nur die 1 bis 9 gecheckt oder die 0 bis 9, um zu gucken, ob damit alles okay ist und das Design cool ist. Aber ich finde schon bei dieser 4 alleine fällt das wahnsinnig auf. Ich finde, es ist eine wahnsinnig hässliche 4. Das ist eine super schlecht designte 4 und dass man das überhaupt freigegeben hat, finde ich schon weird. Und ich glaube, spätestens bevor man das erste Testspiel da hatte und das angezogen wird, dann muss das doch jeder mitbekommen. Also sorry, das ist ja für Laien ersichtlich, die jemals in der Schule sich damit befasst haben und einmal dieses Logo gesehen haben, was das für eins ist. Und ich finde es schon, also da bin ich schon irgendwie relativ streng, wahnsinnig krass, dass das überhaupt so weit gekommen ist und dass es dann auch Bestellungen geben konnte, die das getan haben, die hoffentlich einfach nicht ausgeliefert wurden, falls das irgendjemand
genau, mitbekommen auch bestellte hat. Sachen, die noch nicht ausgeliefert wurden, sollen jetzt, also die Auslieferung gestoppt werden, Gott sei Dank. Ich finde es tatsächlich für ein deutsches Unternehmen, gerade auch nochmal, also nicht nur vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, sondern auch der Unternehmensgeschichte, also höchst problematisch. Ich meine, Adidas wurde von den beiden Dassler-Brüdern gegründet. Die traten 1933 direkt der NSDAP bei, während Rudolf, der eine der Brüder, schon von Beginn des Kriegs bei der Wehrmacht eingezogen wurde, hielt Adi, der andere, die Stellung in der Fabrik, beschäftigte auch Zwangsarbeiter, verlegte sich auf die Produktion von Schuhen für die Wehrmacht, später auf berüchtigte Panzerabwehrwaffen und betreute bis Kriegsende die Hitlerjugend. Also da wurde bestens kooperiert. Und jetzt erinnere ich mich auch noch an die Debatte von vor, es ist auch erst eine Woche her, was für ein nationaler Skandal es doch angeblich sei, dass ab dem Jahr 2027 Nike der neue Sponsor sein soll und nicht mehr das gute deutsche Unternehmen Adidas. Also hier kommt gerade bewusst oder unbewusst einiges zusammen und es ist schon verblüffend.
Endgültig zu weit gegangen.
Bundestagsabgeordneter Thomas Seitz verlässt die AfD, das berichtet die Zeit. Der baden-württembergische AfD-Bundestagsabgeordnete Seitz hat seinen Austritt aus der Partei und auch der Bundestagsfraktion verkündet. Er trete mit Wirkung zum 31. März aus, teilte Seitz auf seiner Internetseite und seinen Social-Media-Kanälen mit. Es gehe ihm ausdrücklich nicht um einen Rechtsruck in der AfD, er hadere aber damit, wohin sich die Partei entwickelt habe. Seitz sprach von einem, Zitat, System Günstlingswirtschaft. Ausschlaggebend für den Austritt war demnach der Sonderparteitag der AfD in Baden-Württemberg Ende Februar. Der Parteitag war von Chaos und Tumult geprägt gewesen. Die Vorstandsmitglieder stritten auf offener Bühne darüber, ob die Veranstaltung überhaupt abgehalten werden könne. Es kam daraufhin zu tumultartigen Szenen und Buhrufen. Das vorherrschende Gefühl ist immer noch das des puren Ekels vor meiner eigenen Partei, für die ich seit 10 Jahren den Kopf hinhalte, sagte Seitz nun. Und also wenn man das jetzt hört, dass der arme Herr Seitz nur noch Ekel empfindet und das, obwohl er ja für die Partei so viel gegeben hat, tut er dir sehr leid, Jasmin?
Nee, ich hatte mich kurz gefragt, natürlich bei der Headline, ob er die Partei verlässt, weil er sie zu rechts findet. Aber Seitz ist ein sehr, sehr früher Höcke-Anhänger und das schon seit 2016. Mhm. Und damals gab es schon Angst, dass er in den Bundestag einziehen könnte, weil er als Hoffnung dieses Lagers galt und hat es dann auch geschafft. Und dementsprechend, glaube ich, ist es eher, vielleicht ist ihm die Partei nicht rechts genug, ne? Also vielleicht ist da zu wenig Ordnung in der Partei. Und ich glaube, das sind eher ganz, ganz rechte Feelings, die Herr Seitz hat.
Oh ja.
Und vielleicht wechselt er ja irgendwo anders hin, wo diese rechten Feelings bedient werden. Wer weiß das schon?
Okay, was kommt da noch? NPD oder was? Naja, aber du hast vollkommen recht. Ich habe nicht zu meinem Vergnügen mir angetan, quasi sein 20-minütiges Video, was er auf Social Media veröffentlicht hat, nochmal anzuschauen. Und muss man sagen, also genau wie du es vermutet hast, eher zu wenig Rechtsruck. Also er sagt da ganz klar, es liege nicht an dem Potsdamer Treffen, was dort besprochen wurde, sei weder geheim noch in irgendeiner Form problematisch. Also er stehe da hinter den Inhalten und also es ist in Wahrheit dieses harte Wort, was ich eben auch zitiert habe, von der Günstlingswirtschaft. Also das ist ein Totalangriff gegen Alice Weidel und ihre Vertrauten. So, und die sieht er als großes Problem. Denen wirft er Vetternwirtschaft vor. Und das ist so ein richtig hausgemachter interner Streit in der AfD. Vielleicht auch ein Vorbote für eine weitere Eskalation, weil bisher war es ja immer so, dass quasi das Rechte, das extremste Rechte in der AfD früher oder später interne Machtkämpfe gewonnen hat. Also am Ende war immer der Höcke-Flügel der Sieger und es ist erkennbar, dass es jetzt, und dafür steht dieser Herr Seitz, gegen das System Alice Weidel gab, die natürlich auch eine rechte Krawallschachtel ist, aber aus deren Sicht offenbar nicht mehr die richtige zu sein scheint.
Ja, er scheint auch einer von denen zu sein, der die Partei so, glaube ich, aus der Öffentlichkeit raushalten will, ne? Also geschlossene Parteitage, die Presse schon früh Lügenpresse genannt. Ich glaube, der war auch eher ein Fan davon, die AfD nicht ins etablierte System reinzuballern, sondern einfach eine Mehrheit für rechte Ansichten intern zu gewinnen, ne? Und ja, dementsprechend ist es, glaube ich, ein relativ gefährliches Zeichen, dass Rechte, diese Partei, die eigentlich es sehr gut geschafft hat, sich im System zu etablieren, Zugänge im Bundestag hat zur Polizei und all diesen Ebenen, dass solche Streite dazu führen. Und du hast ja eben NPD gesagt, ich sehe da vielleicht eher noch, also diese ganzen, ne, Dritter Weg und auch Verbündungen mit Identitären etc. Das sind ja auch Leute, die können ja dann trotzdem für Höcke oder so weiterarbeiten, aber vielleicht in anderen Netzwerken. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt, was er macht. Wobei er natürlich sein Mandat im Bundestag behält. Die Frage ist, was er vielleicht innerhalb der AfD da in Baden-Württemberg, was da für Posten gibt, die durch ihn frei werden. Das heißt, rechte Politik im Bundestag und die Demokratie nerven, das kann er sicherlich weiterhin.
Ja, ich denke, also er will da einfach überwintern, bis auch in der Partei Höcke und Co. endlich die Macht übernommen haben. Ich denke mal, dann wird er auch wieder zurückkommen.
Clickbait der Woche.
Aprilscherze aus Heidelberg von einem Hasenohrmeerschweinchen und einem zu teuren Schloss. Das schreibt der Mannheimer Morgen. Es geht nämlich um einen Tweet unter anderem vom baden-württembergischen Finanzminister Daniel Bayas, der nämlich Folgendes getwittert hat. Diese Entscheidung ist mir extrem schwer gefallen, aber es geht leider nicht anders. Wir müssen uns von unserem Schloss Heidelberg trennen. Die Instandhaltungskosten sind in diesen Zeiten einfach nicht mehr verantwortbar. Wir verhandeln aktuell mit mehreren ausländischen Investoren. Das haben sehr viele Menschen sehr ernst genommen. Übrigens ich auch, weil ich so dachte, das ist ja ein seriöser Minister. Und das ist ja für Deutsche, so wenn ausländische Investoren ins Spiel kommen, da kann ja schon schnell die Aggression auch einfach sehr, sehr groß werden. Da dachte ich, okay, damit spielt man bestimmt nicht. Aber er hat sich einen Scherz erlaubt und man muss ihm zugutehalten, das war ein verdammt guter, weil einfach sehr viele Leute es geglaubt haben. Große politische Stimmen des Landes haben lange Tweets darüber geschrieben und Abhandlungen darüber, wie sehr dieses Land und der Zustand und die Wirtschaft dazu beigetragen haben, dass das passiert. Das heißt, Leute waren wirklich sehr concerned um das Schloss Heidelberg, was ja auch wieder zeigt, so ein bisschen Patriotismus ist noch in allen drinne. Aber ja, hast du es auch geglaubt, Markus, als du es gelesen hast, oder wusstest du sofort, das kann nicht stimmen?
Ich könnte mich jetzt irgendwie als großen Durchblicker hier quasi feiern, aber wenn ich es sofort durchblickt habe, dann weil quasi der erste Post, der erste Kommentar unter diesem Post des baden-württembergischen Finanzministers schon so direkt in die Richtung einen stupste. Ah, 1. April oder was, zumindest der erste, den ich gelesen habe und ja, dann ab dem Zeitpunkt habe ich es einfach irgendwie ganz anders drauf geschaut. Aber insofern ist es, wir können ja mal drüber reden, ob wir Aprilscherze, was wir generell davon halten. Aber wenn Aprilscherz, dann war das durchaus ein guter, intelligenter, weil er natürlich aufsetzte auf eine gesellschaftliche Diskussion, die ohnehin da ist, ihr so vielleicht auch den Spiegel vorhält, von wegen es geht alles den Bach runter. Also ohne Schuldenbremse können wir uns hier gar nichts mehr leisten. Und jetzt müssen wir unser nationales Kulturerbe, das große Heidelberger Schloss, das müssen wir armen Deutschen jetzt schon, was weiß ich, an einen chinesischen Investor verticken oder so. Und es ist insofern auch realistisch, weil es diverse deutsche Schlösser gibt, die mittlerweile in Hand von Investoren aus anderen Länder sind. Insofern war es nicht ganz an den Haaren herbeigezogen und trotzdem beim Heidelberger Schloss ist es, glaube ich, nochmal was anderes. Also das zu glauben, fiel mir dann doch auch schwerer als bei diversen Schlössern in Sachsen, die tatsächlich in anderer Leute Hände ist.
Ja, also es gab viel Kritik auch in die Richtung, dass man vielleicht als Mensch der Ampelpolitik, nicht solche Witze reißen sollte, weil es eben genau diese Beispiele gibt und es auch vielleicht irgendwie ein bisschen komisch ist, dass jemand mit so einem wichtigen Amt einen Witz macht über einen echten politischen Fakt. Also da kann man mich jetzt sehr kleingeistig nennen. Ich fand es per se gut, aber andererseits ist natürlich über den offiziellen Twitter-Kanal oder X-Kanal eines Landesministers, weiß man jetzt nicht, ne? Also ob er damit nicht eher auch vielleicht eine Wunde weiter aufreißt, die es eh schon gibt. Aber das wäre jetzt die große Frage. Wäre der Andi Scheuer April-Scherz, wenn er doch im Bundestag wäre, besser als das?
Ja, das wäre, na gut, also ich meine, wenn Andi Scheuer das jetzt heute im Laufe des Tages als Aprilscherz auflösen würde, du hast es schon gesagt, dann wäre ihm natürlich also nochmal eine 37. Welle an Empörung und Entrüstung. Ganz sicher bei Daniel Bayas bleibt das ambivalenter. Am gestrigen Abend schickte er dann noch einen Tweet hinterher. Natürlich bleibt das Schloss in Landesbesitz. 2023 hatten wir hier fast 1 Million Besucher. Für mich, der quasi mit dem Schloss vor der Tür aufgewachsen ist, ist es daher auch persönlich etwas ganz Besonderes für das kulturelle Erbe unserer Schlösser Baden-Württemberg verantwortlich sein zu dürfen.
Das ist dann auch wieder eins zu viel, wenn man das mal so sagen darf an der Seite.
Und ein schönes Foto Söder von ihm.
Ja, aber es ist eine sehr Söder-eske Pose, die er da auch einnimmt, um ehrlich zu sein. Aber ja, das schön, dass er darüber lachen kann. Happy.
Ja, und damit wären wir im Prinzip
noch
auch
nicht am Ende. Genau. Was möchtest du gerne einleiten, Markus?
Einen freundlichen Abschied von dir, wollte mich höflich und dankbar bedanken für unseren Austausch heute und dir einen gesegneten Tag wünschen.
Ich wünsche dir auch,
dahinter stecken ja wirklich jetzt auch nur beste Absichten und
das
wäre einfach schön, wenn du...
Es tut mir leid.
Was ist jetzt schon wieder?
Ja, du merkst, da ist was zwischen uns, da müssen wir jetzt mal kurz drüber reden. Ich habe nämlich noch ein Thema und du hast es jetzt ignoriert und das finde ich kommunikativ. In der Paartherapie würde man jetzt sagen, da sind die Leitungen nebeneinander gelegt worden. Das ist schwierig, da müssen wir jetzt noch mal kurz zurückrudern und deswegen sage ich jetzt noch kurz.
Jetzt fangen wir nicht an mit dieser Rhetorik aus der Paartherapie. Ich bin hier wirklich im österlichen Frieden noch, wollte jetzt ein harmonisches Ende einleiten und du grätschst dazwischen.
Ja, und hast das Söder-Osterei vergessen.
Ich weiß nicht, ob du hier ab und zu die anderen Folgen hörst, aber da haben aus meiner Sicht Micky und Niki alles zugesagt.
Absolut alles geliefert. Das Galligrü an Micky und Niki an der Stelle. Aber also, ich möchte kurz was Persönliches hier loswerden. Das ist ja auch eine Plattform mit viel Reichweite. Und deswegen wollte ich nur ganz kurz sagen, lieber Herr Söder, ich bin die Jasmin, ich bin 25, komme aus Köln und ich habe Ihre Verlosung gesehen auf Instagram. Und Sie haben ein Schokoei gepostet auf Ihrem Instagram-Kanal. Da ist Ihr Gesicht drauf und das ist schon ein krasses Unikat und ich wollte mich bewerben dafür, weil Fabian Köster hat letztes Mal das Hawaii-Hemd bekommen und das ist auch okay, das hat Fabian Köster auch verdient, aber ich möchte jetzt gerne das Ei haben und Sie können das gerne einfach an Studio Bummens schicken und dann wird das hier in einem Schrein aufgehangen und gewürdigt, genauso wie das Kreuz Jesu. Genau, viele Grüße und vielen Dank, Herr Söder.
Ja, okay. Also, da ich ja wirklich österlich, nachösterlich, friedlich drauf bin, möchte ich diese Bewerbung unterstützen. Lieber Herr Söder, wenn Sie sich zumindest bei mir unsterblich machen wollen, dann gewähren Sie meiner tollen Podcast-Partnerin Jasmin Embarek diesen Wunsch. Ich glaube, es gibt nichts, womit Sie sie glücklicher machen könnten. Und
zeigen Sie ein Herz. Das ist so ein Satz, den sollte man seiner politischen Karriere einfach nie sagen. Aber das ist okay. Danke, dass du mich unterstützt.
Bin mal gespannt, ob da was kommt.
Aber jetzt wünsche ich dir einen gesegneten Tag, Markus.
Ach,
bitte,
jetzt
geh, aber geh mit Gott und ohne das Ei.
Selber. Tschüss, Jasmin.
Tschüss, Markus.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Adrian Breder. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Zusätzliche Redaktion und Produktion Yannick Schäfer. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.